herzlich willkommen zum Gottesdienst im Aurahaus. Sie hören Joshua Eugster.
Guten Morgen miteinander. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes neues Jahr. Es ist mir eine grosse Ehre, die erste Predigt zu halten in diesem neuen Jahr. Ein Elektroinstallateur wollte seine Frau besuchen. Sie war in der Kur. Als er dort ankommt, im Sanatorium, bemerkt das der Oberarzt und er nimmt ihn zur Seite und sagt, ich sollte unbedingt mit ihnen reden. Zusammen mit dem Installateur geht er ins Büro hinein. Der Chefarzt hockt hinter dem Pult an und er hat auch Platz genug gehabt. Und der Arzt eröffnet mit ernster Miene, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Frau an einer schweren Stoffwechselstörung leidet. Der Mann, völlig entrüstet, steht er auf und sagt, jetzt muss ich zu Ihnen ins Büro kommen, dass Sie mir das sagen. Das habe ich, denke ich, schon lange gewusst. Meine Frau geht jedes Wochenende auf Zürich sich ein neues Kleid posten, von wegen Stoffwechsel. Der Arzt hat versucht, dem guten Mann ein bisschen den Horizont zu erweitern. Aber es ist leider fehlgeschlagen. Der Titel, den ich heute der Predigt gebe, ist Horizonterweiterung. Horizont, das kommt nicht von ungefähr, sondern wir sind miteinander zusammen gewesen, als Älteste, letztes Jahr, und haben uns Gedanken gemacht, was könnte uns beschäftigen in dem neuen Jahr. Und zweimal ist das Wort Horizont gekommen. Und so habe ich dem den Titel auch gegeben, Horizont Erweiterung, weiter gesehen. Wenn das vom Oliver schon so gut gehört hatte, von dem Schneeschuhlauf, je weiter rauf das man kommt. In diesen Tagen laufe ich einmal noch gern von Au da durch, regelmässig. Und ganz am Anfang, wenn es hinten rausgeht, beim Zopfquartier, geht es dann ein bisschen durchab, bevor es noch einen steilen Stutzen durchauf geht auf das Feld. Und je weiter rauf man kommt, desto mehr sieht man den Horizont über dem Zürichsee dahinter. Horizont. Das ist dort, wo sich Himmel und Erde berühren. Ich wünschte mir, dass Aurahaus ein Ort ist, wo sich Himmel und Erde berühren. Aber Horizonterweiterung kann nur dann geschehen, wenn man immer weiter raufkommt. Und wenn man unten im Loch ist, dann sieht man halt eben nicht so viel von dem Horizont. Es ist eigentlich ähnlich mit Enttäuschungen, wo wir erlebt haben. Frustrationen, auch letztes Jahr, Fragezeichen, die es gegeben hat. Das ist, wie wenn man unten ist. Oder wie wenn die Sicht vernebelt ist, man sieht den Horizont nicht mehr recht. Ich möchte mit euch heute Morgen eine Geschichte anschauen, aus der Bibel, die sich nahtlos an die Weihnachtsgeschichte ansetzt. Sie steht in Lukas 2, ab Vers 40 und bis 52. Sie handelt auch von Horizonterweiterung. Es geht um den jungen Jesus, den Teenager Jesus. Und Vers 40 habe ich noch dazu genommen, wenn ihr jetzt die Bibel aufgeschlagen habt, ist der vielleicht in einem Abschnitt noch vorne weg. Aber Vers 40 und Vers 52 ist wie so ein Kessel oder wie so zwei Arme, wo die ganze Geschichte, die wir miteinander anschauen, wie umarmet. Es ist fast ein und der gleiche Vers. Ich lese mal Vers 40, Lukas 2, Vers 40. Jesus wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade, ruhte auf ihm. Weisheit und Gnade. Das sind wie so die Arme, wo die Geschichte in ihnen verpackt ist. Hey, das ist etwas, was ich auch gern für mein Jahr hätte, für das 2021. Zunehmen an Weisheit und eine Erkenntnis von der Gnade. Was für ein gutes Ziel. Möchtest du das auch in deinem Leben erfahren? Horizonterweiterung, Weisheit und Gnade. Kommen wir gehen in die Geschichte hinein. Die ganze Familie, Josef, Maria, mit dem jungen Teenager Jesus, 12-jährig, sind unterwegs auf Jerusalem. Sie gehen nicht etwa shoppen mit der Maria, damit sie einen neuen Stoff posten kann. Nein, es ist Passafest, das Volksfest überhaupt. Und heute fragen wir uns ja, zu Corona-Zeit, ja, haben sie denn das Fest nicht können, sich bei sich daheim feiern? Nein, das haben sie nicht können, weil sie haben ganz klar vorgegeben aus 5. Mose 16, Vers 6, das Passa-Opfer und das Passa-Fest wird dort gefeiert, an einem Ort, wo Gott vorgegeben hat. Und das war ja dort, wo der Tempel ist. Also geht das ganze Volk im Monat Nissan, das war nicht das Auto, das sie genommen haben, sondern das ist der April, dort sind alle Pilger auf Jerusalem und haben das Fest gefeiert. Maria, Josef, die Familie, vielleicht waren die Brüder von Jesus auch schon dabei, die Jüngeren, der Jakobus, vielleicht war er auch schon dabei, oder der Josef. Sie sind unterwegs, etwa 3 Tage, ist der Fussmarsch gsi. Und sie kommen jetzt endlich in Jerusalem an. Und nach dem mehrtägigen Fest, wie so die Juden an sich haben, die feiern immer gerade ein paar Tage, nicht nur heim, dann wollen sie also wieder heimreisen. Eine Heimreise, die dauert halt wieder 3 Tage. Und sie sind unterwegs. Und dann lesen wir doch tatsächlich in dieser Geschichte, auf einmal stellen sie fest, Josef und Maria, dass Jesus nicht dabei ist. Also, 3 Fragezeichen hatte ich mindestens, als ich das gelesen habe. Da habe ich gedacht, ja, aber hallo, was sind denn das für Eltern, die nicht merken, dass Jesus dabei ist? In der einen und anderen Übersetzung, ich weiss nicht, welche das ihr gerade braucht, aber zum Beispiel in der Mengenübersetzung steht ganz klar, dass sie wie in einer Gruppe zusammen waren, in einer Reisegesellschaft. Ja, natürlich, das sind wahrscheinlich ganze Karawanen, die hier zumal gereist sind miteinander. Und der 12-jährige Bub, ich weiss nicht, ob du auch Kinder hast, 12-jährige, ich meine, die sind schon ziemlich selbstständig. Und so haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, der ist schon irgendwo bei dieser Karawane dabei. Es kann gut sein, dass sie nach einem Tag Reisen erst festgestellt haben, Jesus ist ja nicht dabei. Was muss das für eine unglaubliche Panik ausgelöst haben? Lukas 2, Vers 45 lesen wir so ganz kurz und knapp, als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Hey, versetzen wir uns mal in die Lage von Josef und Maria. Hey, das wird gekesselt haben. Der Josef zu der Maria, hast du nicht mit ihm geredet? Und Maria zum Josef, ja, ich habe gemeint, du hättest mit ihm geredet und abgemacht. Sag mal, wo ist er denn? Hast nicht du geredet mit ihm? Geh mal beim Onkel schauen. Und die ganze Reisegesellschaft wird durchsucht. Onkel dort, Kamel dort, Esel dort, ganze Sippen. Wahrscheinlich am Abend, wo sie wollen, wieder übernachten. Stellen sie fest, er ist nicht umeinander. Panik macht sich breit. Und sie entscheidet sich, wir gehen wieder zurück auf Jerusalem. Sie entscheidet sich, wir laufen keinen Schritt mehr weiter ohne Jesus. Nicht mehr weiter ohne ihn. Manchmal brauchen wir auch ziemlich viel, bis wir dort an diesem Punkt anlangen und sagen, wir gehen nicht mehr weiter ohne Jesus. Jetzt müssen wir umtrüllen. Jetzt müssen wir umkehren. Der erste Punkt der Horizonterweiterung ist der Tiefpunkt. Denn wenn du am tiefsten Punkt bist, ist die beste Art, um mit Horizonterweiterung reinzukommen. Nämlich sagen, jetzt muss ich umtrüllen. So geht es nicht weiter. Wir gehen nicht weiter ohne Jesus. Und manchmal denken wir, das ist alles nur am Anfang von unserem Glaubensleben. Dann ist Umkehr, ja. Aber manchmal sind wir eben unterwegs und so beschäftigt, dass wir vielleicht wie alles funktioniert, ja. Und wir denken, das geht ja. Und es braucht ganz viel, bis wir anfangen, umkehren und sagen, ich gang nicht mehr weiter ohne Jesus. Jetzt nicht. Jetzt muss ich umkehren. Und das gibt es auch bei uns. Im Dezember kommen die Jugendlichen zu mir. Melanie und Philipp. Und sie haben zu mir gesagt, Joshua, wir hätten gerne mit dir geredet als Jugi-Leitungsteam. Es waren noch zwei andere dabei. Und sie haben einen Termin abgemacht und sie haben gesagt, Joshua, eigentlich wissen wir jetzt, wie wir Jugi machen. Das ist jetzt ein bisschen speziell mit Corona. Aber eigentlich wissen wir es genau. Wir können Lager organisieren, wissen, wie wir das Snowcamp machen, wie wir ein Programm machen können. Aber wir wollen nicht so weitermachen. Ich habe schnell einen Flipchart vorgenommen und habe eine Insel aufgezeichnet und ein Bötli. Das Bötli so wie quasi für die Jugi. Und die Insel, das Ziel, wo sie anwenden, sage ich, wie heisst das Ziel? Wie heisst die Insel? Und sie sagen, wir wollen Feuer von Jesus. Sage ich, was ist denn das Ziel von dem Feuer? Ja, dass die Jugendlichen einfach tief im Glauben verwurzelt werden. Und ich denke, mein Herz liegt innerlich. Und ich denke, wow, was ist passiert? Sie kommen und sagen, wir wollen Feuer vom Herrn. Habe ich gesagt, das Feuer, das könnt ihr im Fall nicht planen und machen wie ein Lager. Das Feuer ist vom Herrn, aber wir können ihn suchen. Hey, ein Wendepunkt, ein dramatischer Wendepunkt. So gut. So eine Freude hatte ich. Sie haben gesagt, wir wollen nicht ins 2021 einfach wieder ein Programm machen. Wir wollen das Feuer vom Herrn. Ich habe ihnen so Mut gemacht, den Herrn zu suchen. Den Herrn zu suchen um jeden Preis. Ihm seine Gegenwart. Was für ein guter Punkt. Wir gehen keinen Schritt weiter, ohne dass Jesus dabei ist. Vielleicht fängt an dem Punkt eben schon mein Punkt 2 an, nämlich Jesus suchen. Wir lesen weiter, Lukas 2, Vers 46, wo sie dann gesagt haben, sie gehen zurück nach Jerusalem. Endlich nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Hey, Jerusalem kann man auch heute wunderbar noch anreisen, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist. Aber Jerusalem ist im Fall nicht so wahnsinnig gross. Also ich meinte, etwa in einem Tag hast du es gesehen, Jerusalem. Und heute, so, ich nehme an, das ist etwas so grösser, ein bisschen Rapperswil, vielleicht ein bisschen grösser. Vielleicht war da zumal die Grösse von Zug, ich weiss es auch nicht so genau. Hey, aber 3 Tage lang suchen die. 3 Tage lang. Und wohlgemerkt, wahrscheinlich sind sie eben gar nicht in den Tempel gegangen. Hey, zu wem sind sie gegangen? Ja, wahrscheinlich zum Kamelvermieter oder zum Teppichhändler oder zu anderen Freunden gegangen und fragen, hey, haben da Jesus, sie haben 12-jährigen Bub. Zu allen Freunden. Nie gefunden, 3 Tage. Hey, 3 Tage sind auch 3 Nächte. Wo hat Jesus gegessen? Wo hat er geschlafen? Hey, was haben die eins zusammen gesucht? Und wir lesen da so in einem kurzen Satz, nach 3 Tagen haben sie ihn dann gefunden, im Tempel. Hey, was für eine Spannung muss da sein. Endlich haben sie ihn gefunden. Manchmal ist es nicht ganz einfach, den Herrn zu suchen. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Manchmal denken wir, nehmen wir uns so vor, jetzt suchen wir den Herr und wir fangen an, die Bibel führen und lesen und es ist alles, geht an uns runter wie Wasser. Und denken wir, sagt das nichts? Geht es dir auch so? Ist das auch schon mal so gegangen? Und dann denkst du, jetzt will ich beten. Und dann bettest du und vielleicht bist du sogar auf den Knien und du merkst, fällt dir nach 5 Minuten schon nichts mehr ein. Aber wisst ihr noch was? Suchen ist manchmal mehr als einfach nur, ich probiere mal. Suchen von ganzem Herzen und von ganzem Verstand, das ist das Dranbleiben. Jesus, ich suche dich 3 Tage in dem Jerusalem. Hey, da ist Ausdauer dran. Wir gehen nicht, bis wir Jesus gefunden haben. Im letzten Jahr ist das Verlangen in mir unglaublich stark geworden, dass ich einen Ort irgendwie finde, wo ich einfach den Herrn suchen kann, wo ich mich zurückziehen kann. Hier im Büro, im Maurerhaus, es läuft immer mal jemand rein, das Telefon schellt, da irgendetwas tut mit dem Internet nicht recht. Man hat immer irgendwie etwas. Und so habe ich gedacht, hey, ich will am liebsten irgendeine Jagdhütte oder irgendeinen Stall, etwas, wo ich einfach annehmen kann. Es muss keinen Strom haben, nichts. Einfach, ich will dort annehmen, die Bibel nehmen, einfach für mich die Ruhe, Jesus suchen. Ich habe das mit ein paar Freunden geteilt. Einmal bin ich sogar gelaufen, habe irgendeinem Bauer gesagt, über irgendeine Waldhütte. Der hat mich nur gehäuselt angeschaut, oder? Ja, ich habe gar nicht versucht zu erklären, für was. Aber er hat gesagt, ich habe keine Waldhütte. Auf alle Fälle habe ich es auch mit Zadris gesagt. Und im Dezember habe ich eine Predigt gehalten. Und so hat Elisabeth mit Zadris gesagt, in dem Moment hätte sie gerne nicht mehr recht können zulassen. Ihr seid immer nur ein alter, gläubiger Freund von früher in Sinko, der Otto. Kurz gesagt, mit Zadris haben Priska und mich mit dem Otto bekannt gemacht. Der Otto hat einen Bauernhof und einen Garten auf der anderen Seite und nebenzu ein altes Wäschhäuschen. Und er hat das Wäschhäuschen ausgebaut. Einen wunderbaren, schönen neuen Boden, ein Öfen hineingestellt, eine Küche, ein WC, einen oberen Stock. Ein Traum! Und wir sind dort bei dem Otto, lernen sie kennen. Und der Otto sagt, dass genau in dem Gottesdienst, wo die Elisabeth da drin war und wo ich Predigt hatte, hat er gebetet, Jesus, schenk doch jemandem das Wäschhäuschen, der einfach kommt, die Bibel lesen und beten. Wow, was für eine Gebetserhörung. Ich bin mittlerweile schon 2-mal gewesen. Wow, da geht die Zeit einfach um. Ich war 3,5 Stunden gewesen, jedes Mal. Das ist so schön, einfach Zeit mit dem Herrn und in die Bibel lesen. Hey, Gott suchen! Ich will euch so Mut machen. Gott suchen hat eine Verheißung auf sich. Eine Verheißung, die nämlich erfüllt. 5. Mose 4, Vers 29. Ihr werdet dort den Herrn, deinen Gott, suchen und du wirst ihn finden. So du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Ich will dir so Mut machen. Dort, wo du schon lange am Betten bist und dran bist, bleib dran. Bleib dran, den Herrn zu suchen, dass du in diesem Jahr einen Durchbruch und eine Erhöhung wirst erleben. Ähnlich wie mit dem Gebetshäuschen. Wow, ich möchte gerne hören und sehen, dass das in deinem Leben passiert. Bleib mal dran, wenn es darum geht, einfach den Herrn zu suchen im Gebet, in seiner Gegenwart, weil es eine Verheißung hat. Wir werden ihn finden, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen werden. Kommen wir lesen weiter. Maria und Josef. Die Lage, die spitzt sich langsam zu. Lukas 2, Vers 46. Endlich nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Jesus selber, 3 Tage auf sich allein gestellt, in dem Jerusalem, wo er ja das erste Mal war, erlebt gerade selber eine Horizonterweiterung. Zmitzt in dem Alleinsein. Er ist mit diesen Gesetzeslehrern zusammen, lässt ihnen zu, im Sinne Horizont wird erweitert, aber er gibt auch etwas weiter. Die Leute haben gestaunt, aber in seinen Antworten. Hey, magst du dich erinnern an unsere Klammern vom Text? Wir haben sie doch gelesen. Klammern Vers 40 und Vers 52. Ich lese mal Vers 52. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Hey, die Menschen, die Pharisäer haben Freude gehabt an ihm seinen Antworten. Gottes Gnade war mit ihm. Er wuchs heran. Hey, ihm sein Horizonterweiterung ist genau in dieser Zeit passiert. Er hat zugenommen an Weisheit. Und meistens ist es eben so, dass Horizonterweiterung bei den Kindern passiert und dann natürlich auch bei den Eltern. Das geht ja meistens irgendwo miteinander. Aber Horizonterweiterung, und das ist mein dritter Punkt, ist dann, wenn man Jesus findet. Jesus finden. Und manchmal ist es so individuell. Aber dann, wenn man Jesus endlich findet, dann kann es richtig dynamisch zu und her gehen. Kommt, wir lesen Vers 48. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagt seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Ich verstehe die Maria. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber liebe Freunde, Maria sagt, Kind, wie konntest du uns das antun? Hallo? Eigentlich hätte das müssen Jesus sagen. Mutter und Vater, wie hast du mir das können antun? Mich als Zwölfjähriger da liegen lassen? Vergessen lassen? Hey, vertrüllte Welt! Hast du auch schon in deinem Leben eine Anklage erlebt und eine Anschuldigung, die dich derart getroffen hat? Und ich sage dir eins, oftmals steckt hinter einer falschen Anschuldigung ein eigener Fehler. Fehler vertuschen mit Anklage. Hey, ich wünsche dir, dass du in diesem Jahr Weisheit Gottes überkommst. Dass du Dinge durchschaust, wo du fälschlicherweise angeklagt wirst. Dass du einen Durchblick überkommst über die Dinge, was die Beweggründe wirklich sind. Hey, der Beweggrund von Maria, eigentlich hat sie. Sie hätte ja müssen eigentlich sich an der eigenen Nase nehmen. Wie hätte sie können ihr Kind vergessen? Wie antwortet Jesus? Antwortet Jesus genau so. Sagt, ja, du hast mich doch vergessen. Lukas 2, Vers 49. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Uiuiui, jetzt kommt's dick. Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss. Jesus klagt eben nicht zurück. Das macht er nicht, selbst als Zwölfjähriger. Er beschuldigt nicht. Zwei Sachen sagt er da aus. Erstens, warum hat er mich überhaupt gesucht? Und zweitens, warum hat er nicht gewusst? Hat er nicht gewusst? Kennen die mich nicht? Eigentlich hätten sie ihn gar nicht suchen müssen, sondern sie hätten ihn einfach holen können. Wir sind mit lieben Freunden im Silvester gewesen, da oben verbracht, die haben gerade gezügelt im Bischofszell. Die haben jahrelang, ich weiß, ein, zwei Jahre, Wohnungen und Häuser angeschaut. Gesucht wie verrückt. Die sind anschauen. Von dort nach dort. Dann hat die Lage nicht gepasst. Dann war es zu teuer. Dann ist die Wohnung hat nicht gestummen. Und überhaupt. Letztes Jahr kommt an einem Moment ein Kollege von ihnen und sagt, du, ich hätte hier noch etwas. Ein Kollege und so, der verkauft hier sein Haus. Geht doch mal das anschauen. Hey, ein Traum. Wir haben dort Silvester gefeiert. Es war schön. unglaublich am richtigen Ort gelegen, sogar in der Nähe vom Wald. Er hat jetzt einen kürzeren Arbeitsweg, hey, Preislichterhammer, ein Riesenhaus. Hey, eigentlich hätte es eins oder zwei Jahre, ich weiß nicht wie viel, sie hätte gar nicht suchen müssen. Sie hätte gar nicht suchen müssen. Jesus sagt, warum habt ihr mich gesucht? Was ist der Grund? Haben sie nicht gewusst, dass Jesus muss doch dort sein, wo ihm sein Vater im Himmel ist? Ich muss euch mal etwas sagen. Maria hat gesagt, dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Hey, der 12-jährige Sohn hat ein Problem noch. Wie bringt er seinem Vater bei, dass eigentlich sein Vater ein anderer ist? Ich glaube, dass Maria und Josef gewusst haben, dass Jesus von Gott kommt. Übernatürlich. Aber sie haben, ihnen hat eine Offenbarung gefehlt über den Vater im Himmel. Wow. Und da der 12-jährige Sohn, der muss im Fall keinen Vaterschaftstest machen und auch keine Identitätskrise. Er weiß genau, von wem er kommt. Er weiß es haargenau, dass er der Vater im Himmel ist und dass er bei der Angelegenheit und an dem Ort muss sein, wo der Vater im Himmel ist, nämlich im Tempel, dort, wo der Vater ist. Er ist im Vater im Himmel. Was für eine Dramatik. Gespürt und die Dramatik in diesen wenigen Sätzen, die man hier lesen. Und genau da ist der Punkt, wo sich Himmel und Erde berühren. Habt ihr nicht gewusst, dass ich dort sein muss, wo mein himmlischer Vater ist? Himmel und Erde berühren sich. Und Jesus versucht, zum Horizont erweitern, bei der Maria und beim Josef. Und ich glaube, das war gar nicht so einfach für den Josef. Wow, das ist richtig, richtig harter Tobak. Horizonterweiterung ist nicht immer so einfach, liebe Freunde. Manchmal tut es weh. Manchmal tut es weh, wenn einem jemand sagt, hast du denn nicht gewusst? Eigentlich hättest du etwas wissen müssen. Aber du hast es nicht gewusst und hast Fehler vielleicht begangen. Horizonterweiterung hat viel mit unserer Identität zu tun, liebe Freunde. Identität, das ist das, woran gehören wir? Woran gehören wir? Woran gehören wir, wenn wir in das Jahr hineingehen? Und das Jahr ist ungewiss. Wir wissen ja nicht so recht, wie das kommt. Aber eins ist klar, wir wollen wissen, zu wem wir gehören. Zu wem wir gehören. Ich lese nochmal die Klammern. Wir kommen zu Vers 52. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm. Und die Menschen hatten Freude an ihm. Gottes Gnade ist der Dreh- und Angelpunkt. Selbst wenn wir das schon wissen, was das ist, Gnade, nach dem Paulus, Rechtfertigung. Aber die Gnade, die hier der Lukas beschreibt, die hat immer zwei Seiten. Gnade bei den Menschen und Gnade bei Gott. Es hängt immer zusammen. Brauchst du auch Gnade für das Jahr? Hey, ich brauche eine neue Offenbarung darüber, was der Vater im Himmel ist, während dieser Corona-Zeit, während dieser Zeit, wo wir so eingeschränkt zusammenkommen können. Hey, wir brauchen eine Identität, die in ihm ist. Gnade. Ich will gerne an Weisheit und Gnade zunehmen, wie Jesus. Ja. Ich will nicht einer sein, der noch Gefühl lebt. Nein, ich will einer sein, der getrieben ist vom Heiligen Geist. Halleluja! Nach dem Heiligen Geist. Wow, den hätten Maria und Josef wirklich nicht müssen suchen. Wenn sie getrieben gewesen wären vom Heiligen Geist, wo ihnen gesagt hat, ja, im Tempel muss doch Jesus sein. Oh ja. Was für ein guter Moment, am ersten Gottesdienst in diesem Jahr Gnade in den Mittelpunkt setzen. Am Tisch der Gnade kommen. Wie gut haben wir heute Morgen die Möglichkeit, Antwort zu geben, einfach zu feiern am Tisch der Gnade, wo Jesus doch sagte, so eine einladende, ja, eine einladende Einladung, ja, doppelt gemoppelt. Hey, seine Liebe ist im Mahl. Herr Jesus, ich danke dir so von Herzen. Jesus, dass du als Teenager, Bub, schon so ein gewaltiges Erlebnis hast, Herr. Horizonterweiterung. Weil du bist dort angegangen, wo es dich gezogen hat zu deinem Vater im Himmel. Danke, Jesus. Herr, wir wollen auch sagen, dass wir, egal was das Jahr bringt, wir wollen uns ziehen lassen von dir in deine Gegenwart. Herr, wir wollen keinen Schritt weitermachen ohne dich, Jesus. Herr, wir wollen Fürsten gehen und sagen, wir wollen dich suchen, bis wir dich gefunden haben. Danke, Jesus. Herr, und wir heben fest an deiner Gnade. Fest an deinem Angebot vom neuen Bund. Halleluja. Von dem Liebesbund. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte euch einladen, einfach nach einem Moment der Stille selbstständig vorkommen und das Abendmahl nehmen. Nehmt es einfach zu eurem Platz und dann dort dürfen das einfach nehmen für euch. Danke, Jesus, für dein Segen unter uns, deine Gegenwart. Amen.